auferstanden mit Jesus, mit ihrem Herrn, von Generation zu Generation. Oh Jesus, du bist Sieger. Halleluja. Und du teilst den Sieg mit uns. Oh, lovely churchy. So gut zum da sein. Und wow, danke, liebe Band. Oh, heute das Thema neue Wein. Mega. Und der Stuhl, das ist Gott super. Wir müssen ja, wir werden ja, es wird ja Änderungen geben. Neue Wein, neue Schläuche. Stellen den Stuhl nicht mehr in die Reihe. Halleluja. Ah, meine Stimme ist auch noch ein bisschen feiner als sonst. Macht nichts. Meine liebe Schwester Fanny hat mir den Tipp gegeben, 3 Tage nicht zu reden. Hat leider nicht funktioniert. Hey, so gut sind ihr da. Wir haben uns so gefreut auf euch, das ganze Leitungsteam. Aber auch als Church Family. Und hey Leute, der Sonntag ist, das Netzwerktreffen ist richtig umstritten gewesen. Und ich bin so stolz auf unsere Leute, die nämlich vom weitesten herkommen wahrscheinlich. Wir sind ja der Ostflügel vom Netzwerk in der City Church und sind alle da. Und das finde ich den Hammer. Und der Sonntag, das Netzwerktreffen ist umstritten gewesen im Geist. Haben das gemerkt? Ich weiss zwar von Leuten, die in der Ferien sind oder am Arbeiten oder so, aber gleich, Leute, eigentlich die Hälfte von der Family fehlt nicht. Gell, stimmt's? Ja. Tut's dir auch weh? Ja. Wem tut's weh? Ja. Mir tut's weh. Mir tut's weh. Und ich habe mir gedacht, das passt eben auch so gut zu dem, was Jesus mit uns auch vorhat. Wir nehmen uns vor, dass wir kämpfen in der Family, in unserer geistlichen Family, in den Jüngerhäusern, dass jeder kommt. Weißt du, die einen brauchen vielleicht jemanden, der sie abholt am Morgen. Oder dass er abmacht und zusammenkommt. Oder dass er, wie ich es auch gemacht habe, zum Beispiel in dieser Woche, ich habe gespürt im Gebet, es ist angefochten, ich selber bin auch angefochten gewesen, gesundheitlich. Und ich bin ins Gebet hineingegangen und ich habe es auch in meinem Jüngerhaus gesagt, Leute, ich habe es gespürt, es ist ein Kampf. Und jeder hat gesagt, oh, ich kämpfe mit. Weil, weißt du, Gott will in so einem Setting hinein, will er gewaltig wirken. Ich weiss von so vielen Menschen, die da reingelaufen sind und im Worship, wie wir es vorher gemacht haben, einfach Ketten gesprengt worden sind. Sachen erneuert worden sind, Menschen geheilt worden sind. Und das passiert dann, wenn die Family, wenn die Jünger zusammenkommen. Und ich will das auch in Jüngerhaus-Chat hineinschreiben und nehmt das auch mit. Ohne dass mir jetzt irgendjemand schlecht dasteht. Weißt, jeder wird seinen Grund haben, dass er heute nicht da ist. Das wird jeder, ich rede auch nicht von heute, sondern ich rede von einer grundsätzlichen Sehnsucht, wo ich auch im Preach nachher noch mehr darüber rede. Dass wir da sein wollen. Und dass wir wissen, dass wir einander brauchen. Und dass wir wissen, wenn wir zusammenkommen und die Brüder und Schwestern sind Worship und wir empfangen das Wort, einen Hack, irgendetwas, dann ist das Reich Gottes so mächtig. Und dann tragen wir sie in unsere Regionen, in unsere Quartiere, in unsere Städte und Dörfer und dort flüssen sie weiter, weißt du? Und dann kommen wir wieder alle zusammen, die ganze Family. Halleluja. Und Jesus ist so präsent. Amen. Sind ihr dabei? Yeah, Amen, Halleluja, Amen. Habe ich ein ganz leises... wahrscheinlich habe ich einen Pfropfen in den Ohren. Hey, ich habe wahrscheinlich einen Pfropfen in den Ohren noch, weil ich so... Halleluja! Halleluja! Glory! Jesus ist Sieger! Mega cool! Yes! Also, meine Lieben, wir kommen heute zum Thema neue Wein in neue Schläuche. Meistens, wenn man das Jahr wechselt... Ich bin zwar eher ein Fan vom jüdischen Neuen Jahr. Ich finde halt, das neue Jahr sollte im Frühling anfangen, aber es heisst darum. Jetzt ist es halt mitten im Winter. Und das ist unser Jahreswechsel und meistens machen wir eine neue Ausrichtung und wir hören auf Gott. Und das haben wir auch gemacht, als Einzelpersonen, aber auch als Netzwerk in der Church, in der Leitung. Und in der letzten NOP ist ein Wort reingekommen, das möchte ich euch reinspielen. Und noch ein zweites Wort wollen wir anschauen heute, was nämlich um neue Wein in neue Schläuche geht. Das erste Wort ist aus dem Jesaja 40, Vers 3 bis 5. Es ist ein sehr mächtiges Wort und es ist ein Wort, und ich glaube, wird uns als Netzwerk das ganze Jahr beschäftigen, auch in den Häusern. Ich lese da noch ein bisschen in den Kontext. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet zum Herzen Jerusalems und ruft ihr zu. dass ihr Frondienst vollendet ist, dass ihre Schuld abgetragen ist, denn sie hat von der Hand des Herrn Zweifaches empfangen für all ihre Sünden. Ja, Jesus sagt da, oder der Geist Gottes sagt, hey, es ist im Fall gut, deine Schuld ist dir vergeben. Du hast genug gebüßt, du hast genug gelitten. Aber jetzt, die Stimme eines Rufenden ertönt in der Wüste. Bereitet den Weg des Herrn. Ebnet in der Steppe eine Straße unseren Gott. Bereitet den Weg den Herrn. Siehst du es? Er will eine Autobahn haben. Nicht irgendeinen Feldweg. Wirklich eine richtige, goldige Autobahn will der Herr haben. Und er kommt und er fährt rein. Bereitet den Weg den Herrn in der Steppe eine Straße unseren Gott. Er will eine Straße haben. Wow, eine riesige Straße, wo Jesus hinfährt. Mit Herrlichkeit und Feier. Jetzt sagt er aber, es gibt ein Problem. Weil es hat Täler und es hat Berge da. Oh, es hat da Berge und es hat Täler und es hat wieder Berge. Und die versperren den Weg vom Herrn. Er sagt, jedes Tal soll erhöht werden. Das Tal soll aufgefüllt werden. Huhu, dass er richtig durchkommt. Und jeder Berg soll erniedrigt werden. Der wird einfach abgebrochen. Ha? Damit und die Herrlichkeit des Herrn wird sich offenbaren. Und alles Fleisch miteinander wird sehen, denn der Mund des Herrn hat geredet. Gott will einziehen in unser Leben, in unseren Häusern, in unserem Netzwerk, in unseren Dörfern, in unserer Stadt. Und für das werden die Berge vom Stolz, das ist ein grosses Thema, und Täler vom Minderwert weggemacht. Und was bleibt, ist Demut und Identität Sohn und Tochter. Hä? Lass uns parat sein und lass uns, wie Jesus uns seine Jünger gelehrt hat, zu den Bergen sagen in unserem Leben, was immer das ist, was am Herr deine Straße und dein Herz versperrt, was immer der Berg ist, weg mit dem Berg. Amen. Was immer das Tal ist, wo er nicht durchgehen kann oder nicht will durchgehen, weil es deine Aufgabe ist, das Tal zu füllen, lass uns das Tal auffüllen. Und die Herrlichkeit vom Herrn zieht ihn mitmacht. Und nichts kann sie aufhalten. Und wenn sie mal bei dir ist, fließt sie von dir weiter. Halleluja. Sind ihr bereit, das Wort zu empfangen? Ja, Herr, ich danke dir, zusammen mit meinen Geschwistern. Und wir sagen jedem Berg in unserem Leben, egal in welcher Gestalt, dass er sich aufbauen hat, du bist gar nichts. Im Namen Jesus sagen wir zu dem Berg, hebe dich weg, stürze ins Meer. Hä? Kannst du das gerade machen, wenn du das machen willst? Für dich ganz persönlich. Es darf auch laut sein. Halleluja. Mhm. Mhm. Hörst du es pluppen, wie ein Berg ins Wasser geht? Ich will das Pluppen hören im Geist. Yes. Der Berg soll dich dieses Jahr nicht mehr belästigen. Hm? Mhm. Mhm. Halleluja. Und das Gleiche zu den Tälern. Sie sollen jetzt aufgefüllt werden im Namen Jesus. Halleluja. Yes. Halleluja. Das ist das erste Wort, das Gott uns geredet hat. Und das zweite Wort, hat er bereits im Dezember geredet. Und das ist das Wort, das wir jetzt auch schon im Briefing gesagt haben, und vielleicht haben das auch schon gehört, die ein oder andere durch uns, die Teil vom Leitungsteam sind. Und zwar hat er das in eine Situation hineingeredet, ins Leitungsteam. Weil wir an gewissen Punkten einfach nicht weiterkommen. Wir stecken. Ich glaube, wir haben uns das Beste gegeben. Vielleicht hoffen wir es. Aber so kommen wir nicht mehr weiter. Das hat uns Gott deutlich aufgezeigt. Und ich habe das wirklich von der Herr gebracht und bin nicht der Einzige. Und unter Tränen, unter Leiden. Herr, Du machst so viel Neues, du machst so viel Gutes. Wie kann so ein Netzwerk geleitet werden? Wie muss eine echte biblische Leiterschaft aussehen? Für das, was du am Machen bist. Und dann hat mich Gott zu dem Wort geführt, aus dem Matthäus 9,17, wo es heisst, man füllt nicht neuen Wein in alte Schläuche, sonst zerreißen die Schläuche und der Wein wird verschüttet und die Schläuche verderben, sondern man füllt neuen Wein in neue Schläuche, so bleiben beide miteinander erhalten. Wow, und das war so ein krasses Wort gewesen. Wir haben dann nachher, gerade im neuen Jahr, einfach auch ein grösseres Meeting gemacht und ein paar Leute zusammengerufen. Die Leute vom Leitungsteam mit den Ehepartnern und wir haben noch ein weiteres Ehepaar dazugenommen. Um auf Gott zu hören und von ihm zu empfangen, was ist unser nächster Schritt? Ich rede jetzt vom Leitungsteam. Damit wir als neuer Schlauch unterwegs sind. Und das ist immer so, oder? Wenn Gott zu Leuten redet, wie wir es gehört haben, jetzt von dir, Marcel, von das Bild mit dem Leithammel, wo jeder von uns ist ein Leithammel, wenn die Salbung auf ihn fällt und er läuft voran. Was auf einem Leithammel passiert, was auf einem Haupt passiert, was auf einem Verantwortungsträger passiert, Königspriester, Propheten, das passiert nachher im ganzen Volk. Und darum ist das Wort natürlich auch für dich persönlich ein riesen Schlüssel. Ja, was ist ein Symbol für den Wein? Respektive, für welches Symbol steht der Wein? Was heißt du? Geist. Blut, ja, würde ich auch sagen, Blut. Und im Alten Testament Freude. Und das ist für mich auch ein Demutsakt, weil ihr wisst ja, ich bin ja ziemlich der Anti-Alkohol. Ich stosse an mit einem Glas Wein. Aber grundsätzlich habe ich eigentlich so ziemlich die Linie, ich trinke gar keinen Alkohol. Und jetzt lese ich aber immer wieder, ja gut, ja Wein, gell? Das erste Wunder, das Jesus gemacht hat, wir wissen es, er hat Wasser in Wein verwandelt. Und alle sind verblüfft gewesen, weil es ist der beste Wein war. Und ich habe auch mal eine Exegese gemacht, eine Auslegung zu dieser Stelle, wie ich wollte beweisen, dass die Leute nicht betrunken gewesen sind. Und ich kann es dir auch beweisen, aber nicht jetzt. Auf alle Fälle. Sie sind verblüfft gewesen, weil sie haben gesagt, oh Jesus, du hast den, oder zum Gastgeber haben sie es besser gesagt, geäussert. Du hast den besten Wein bis zum Schluss aufgehalten. Und so ist es. Also Wein steht für Freude. Es ist ein Freudefest. Es steht aber auch im Alten Testament, dass man soll den Betrübten Wein geben. Aber noch besser sei eigentlich die Gegenwart von Gott, der Heilige Geist. Und das stimmt. Und im Neuen Testament heisst, und da sind wir beim Heiligen Geist, werden nicht voll Wein, sondern werden voll Heiligen Geist. Also nicht, dass ihr jetzt alle heimgehen und sagen, AJ hat es gesagt, jetzt müssen wir alle Flaschen wieder zapfen und werden fröhlich mit dem Wein. Und trotzdem ist der Wein so etwas Wichtiges und wir sollen ihn nicht auslassen. Und es ist gut, Wein zu kosten, zur Ehre vom Herrn. Wein ist immer mit dem Herrn verbunden. Wein ist immer mit Jesus verbunden. Das ist Symbol. Yes. Und wie wir schon gehört haben von der Annette, neue Wein oder frische, junge Wein, der ist ja sehr lebendig, gell? Und der entwickelt ja den Gärt, der entwickelt Alkohol und durch das tut er sich ausbreiten. Und damals hat man noch nicht die schönen Eichenfässer gehabt, gell? Mit dem Zäpfchen oben, sondern dort hat man den Wein in Geissenschläuche abgefüllt. Geissenschläuche. Und wenn man halt einen jungen Wein in einen alten Geissenschlauch abgefüllt hat, hat der Schlauch nicht mehr mitwachsen und ist kaputt gegangen. Der Wein war verschüttet, den Schlauch konnte nicht mehr brauchen. Und darum sagt Jesus, neue Wein in neue Schläuche. Und ich hatte ein Bild von dem Wein. Ich trinke jetzt hier Wasser, oh Herr, lass ihn verwandeln. In diesem wunderbaren Wein. Leute, ich habe ein Bild gesehen von dem Wein, von dem neuen Wein. Und eben, ich habe es ja schon angetönt, ich bin kein Weintrinker. Aber ich habe den Wein gekostet. Ich kann ihn jetzt noch abrufen. Und er ist so einmalig, so exzellent, so würzig und so voll und so frisch. Wenn man ihn trinkt, dann wird man erfrischt. Und gleichzeitig ist er so mega stark und trotzdem wird man nicht betrunken davon. Es ist ein Wein, der so kostbar, so einmalig ist, wie ihn nur Jesus ausschenken kann. Das war bestimmt der Wein, den sie dort am Fest Kanaan trinken durften. Und das ist der neue Wein, wo Jesus am Ausgüssen ist. Und zwar für jeden von uns. Das ist der neue Wein, wo er dich damit versorgen will. Und er will nicht darunter gehen. Es ist die beste Qualität. Und Jesus hat das Beste für seine Kinder. Wie genial ist das? Und ich habe gesehen, wie der Wein fließt, wie der Wein parat ist. An Jesus liegt es nicht. Und er sucht Gefäß, wo er den Wein hineingüssen kann. Und es fängt selbstverständlich bei dir an. Ich sage es nicht gern, aber Gott sagt dir, du sagst einen Schluch. Aber wenigstens lass uns einen neuen Schluch sein. Er sagt dann noch liebere Sachen über uns. Aber er sagt, ihr sind Schlüch, sind doch neue Schlüch. Er sucht Gefäß, Tempel, Schlüch, wo er jetzt sein Wein hineingüssen kann. Und wenn ein Gefäß, ein Kind gefüllt ist mit seinem Wein, mit seinem kostbaren Wein, dann fließt das weiter. Sinnbildlich in unserer Situation, es fließt in die Jüngerhäuser, es fließt in die Nachbarschaft, es fließt in die Region, es fließt in die Stadt, es fließt ins Land. Und Leute, es ist unaufhaltsam. Weil der neue Wein ist so kostbar, dass du ihn mit nichts vergleichen kannst, dass wenn jemand den neuen Wein kostet, dann wird das auffallen. Und die Leute werden auch von dem Wein haben wollen. Wer ist einmalig? Halleluja. Es braucht neue Schläuche und damit sind wir gemeint. Und das bedeutet nicht, dass, habe ich Jesus auch gefragt, dass er uns kritisiert in allem. Gar nicht. Es ist vielmehr, dass eine neue Zeit anbricht, dass gewisse Sachen erfüllt sind und man mit den alten Methoden nicht mehr weiterkommt. Es kann sein, dass du voll im Willen vom Herrn gelaufen bist, weißt die letzten Jahre oder die letzten Wochen, die letzten Monate oder auch wir als Leitungsteam, als Netzwerk, und sind ja neue Sachen entstanden. Man erkennt ja neue Schlauch, man erkennt neue Wein. Aber was muss passieren, damit der Herr sein Wein massiv ausgüssen kann? Auf alles Fleisch. Zeichen und Wunder. Souveränes Wirken von Gott. Geschwister, die ergriffen sind im Heiligen Geist. Wo du nicht mehr normal mit ihnen reden kannst, wie besetzt dich, sondern wenn du mit ihnen geredet hast, dann bist du elektrisiert. Dann bist du verliebt in den Herrn und er springt über dich rüber. Amen. Und es passiert ja schon ein bisschen, aber wie wäre es, wenn das auf alle käme? Wer möchte das, Leute? Wer hat die Sehnsucht? Zeigen Sie ehrlich. Ja, doch, die Sehnsucht ist da, die Sehnsucht ist da. Halleluja. Um das Bild von dem neuen Wein, neuen Schläuch zu verstehen, wo wir sehr wahrscheinlich auch nächstes Netzwerktreffen noch einmal reingehen, darum habe ich jetzt mal Part 1 angeschrieben. Um das zu verstehen, müssen wir den Kontext von dem Text anschauen. Ich darf gerne die Bibel aufschlagen, Matthäus 9, 14 bis 17. They look like a drunk, but they are not drunk. Aber es ist so, wenn der Heilige Geist auf dich kommt, ich habe sogar ein kleines Video gemacht zu dem, wenn du denkst, warum habe ich jemals Drogen konsumiert? So eine billige Kopie. Der Heilige Geist ist so powerful. Wenn jemand gut lesen kann, dann könnt ihr mir doch den Gefallen tun und das vorlesen. Matthäus 9, 14 bis 17. Ihr dürft gerne auf die Bühne hüpfen, die der deutschen Sprache mächtig sind. Aha! Nein, nein, ich nehme gerne das Original. Sorry, das nächste Mal. It's not too late, aber da haben wir jetzt wirklich ein Original. Wie ist es hören? Ganz langsam fange ich, gell?
Ja. Hallo? Hallo? Ja. Also, Original East. Okay. Da kamen die Jünger des Johannes zu ihm und sprachen: Warum fasten wir und die Pharisäer so viel? Deine Jünger aber fasten nicht. Und Jesus sprach zu ihnen: Können die Hochzeitsgäste trauern, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Es werden aber Tage kommen, da der Bräutigam von ihnen genommen sein wird, und dann werden sie fasten. Niemand aber setzt einen Lappen von neuem Tuch auf ein altes Kleid, denn der Flicken reißt von dem Kleid und der Riss wird schlimmer. Man füllt auch nicht neuen Wein in alte Schläuche, sonst zerreißen die Schläuche und der Wein wird verschüttet und die Schläuche verderben, sondern man füllt neuen Wein in neue Schläuche. So bleiben beide miteinander erhalten.
Thank you, sister. Halleluja. Immer wieder, immer gern wieder. Der Schlüssel, um die Bibelstelle zu verstehen, ist tatsächlich das jüdische Hochzeitsfest. Ja, wenn du die Bibel liest, dann kommt das Thema Hochzeit immer wieder auf. Und ich bin ganz offen, ich habe mich wirklich lange Jahre nicht so können identifizieren. Weil Hochzeiten, coole Sache. Aber doch nicht. Also ich muss sagen, mit der Zeit werden die Hochzeiten, die wir jetzt feiern, immer cooler. Aber wenn ich jetzt an unsere Hochzeit denke, abgesehen von der Braut, die absolut Hammer war, und wir sind heute da zusammen, beste Freunde, und ich bin Gott so dankbar. Muss ich sagen, sagen wir zusammen, unsere Hochzeit Hammer gut gewesen. Wir haben es so gemacht, wie man es eigentlich schon immer gedacht hat, machen wir es. Aber die jungen Leute heute, die machen crazy Sachen. Die letzte Hochzeit bin ich immer im Freien gewesen. Und es war immer ein Fest gewesen. Und man hat sich immer mehr eigentlich so ein bisschen an einem wahren, rauschenden Fest angenähert. Das finde ich der Hammer. Also so, ich bin vielleicht auch immer mehr Hochzeitsfan. Und jetzt aber, seit ich das jetzt studiert habe, diese Szene, bin ich wahrscheinlich jetzt ein totaler Hochzeitsfan. Und auch schon im Alten Testament, Gott nennt sein Volk meine Braut. Und Jesus nimmt das Bild auf und sagt eben da, Matthäus 9, 17, respektiv 15. Jesus sprach zu ihnen, können die Hochzeitsgäste trauern, solange der Bräutigam noch bei ihnen ist? Wer ist dann der Bräutigam? Jesus! Wer sind dann die Hochzeitsgäste? Wir, seine Jünger. Und jetzt haben wir die Situation gehabt, Jesus ist von allen schräg angeschaut worden und eben auch von den Jüngern von Johannes, oder? Die sind wirklich nicht ganz sicher gewesen, was läuft da ab, weil ein Jünger ist doch immer ein Fan von seinem Meister, oder? Und das ist eigentlich auch gut. So wie Kinder Fans sind von ihren Papis, sind die Nachfolger Fan von ihren Meister, von ihren Jüngermacher. Und Johannes der Täufer hat ja auch Jünger gehabt und er hat sie schon eingeschossen, dass ein anderer kommt. Aber er hat sie sogar mal müssen senden zu Jesus, um herauszufinden, dass sie mit eigenen Augen hören. Hey, bist du wirklich der da, der kommen soll? Oder warten wir auf einen anderen? Das war nicht die Frage von Johannes. Der hat die Jünger geschickt, damit sie mal aus eigenem Mund hören. Auf jeden Fall, die Jünger waren ein bisschen kritisch Jesus gegenüber. Und dachten, also unser Johannes da mit dem Kamelhaar und den Heuschrecken, der ist eigentlich viel cooler drauf. Hey, wieso fasten die eigentlich nicht? Weißt du, jetzt sollte das der Messias sein, der sollte uns in allem übertreffen, das sollte der Heiligste von den Heiligen sein, der krasseste Typ von allen. Und jetzt fasten die nicht einmal, sogar die Pharisäer fasten zwei Tage in der Woche. Okay, das ist die Ausgangslage. Und dann sagt Jesus, ich erkläre es euch. Es ist jetzt nicht die Zeit zum Fasten. Und lasst uns jetzt einen Blick in ein jüdisches Hochzeitsfest tun. Ich führe euch da Stationen durch. Man könnte das natürlich noch viel, viel tiefer anschauen. Aber es hat ein paar echt knackige Pünktchen. Erstens, die Auswahl der Braut. Bei der jüdischen Hochzeit, in der jüdischen Familie, wählt der Vater für den Sohn Braut aus. Es ist aber im Jüdischen, das wäre auch gesehen, das betrifft Frau, das betrifft den Mann, nie wird jemandem der Wille übergestülpt. Sondern es ist mehr eine beratende, unterstützende Funktion. Wie cool ist das, wenn der eigene Vater Geist erfüllt, seinem Sohn hilft, die beste Frau zu finden? Chillig, oder? Ich kann jetzt nicht sagen, ich habe es selber gemacht, weil mein Vater hat mir auch geholfen. Mein Vater im Himmel hat mir meine Frau ausgesucht. Und klingelt es nicht bei euch auch, was sagt Jesus in Johannes 15? Nicht. Ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Wow, du bist vom Vater also ausgewählt worden. Was für ein Privileg. Dann ist eine Heirat nicht ganz gratis. Eine Hochzeit kostet. Und es gibt immer einen Brutpreis. Und der Brutpreis ist errichtet worden vom Vater, vom Bräutigam, an die Familie von der Braut. Weil eine Braut hat einen Wert. Und der Wert der Braut ist bestimmt durch den Preis, den der Vater vom Bräutigam bereit ist zu zahlen. Und auf den ersten Moment denkt ich, das ist mega schräg. Weil das bedeutet, wenn du etwas kaufst, wem gehört es nachher? Am Käufer. Frauen. Sind ihr gekauft worden? Hat euer Mann einen Brutpreis gezahlt? Nicht. Blöd, gell? Hättest du gerne einen Brutpreis gezahlt? Dann wäre die Frau jetzt dir. Das klingt komisch in unseren Ohren, gell? Aber auch da wieder, Daumes. Das ist ein göttliches Prinzip. Es war eine totale Verbesserung zum Umfeld der damaligen Heidenvölker. Es hat einen Schutz bedeutet. Und der Vater, oder respektive die Familie des Bräutigam, hat die Braut gekauft und die Braut war nachher am Bräutigam. Rechtlich. Sie hat ihm gehört. Und sie hat einen Wert gehabt. Und so bist auch du und ich erkauft. Mit dem besten Preis, mit dem höchsten Preis, der jemals gezahlt wurde. Das ist nämlich das Blut Jesus. Ihr seid teuer erkauft. Werdet nicht der Menschen Knechte, es heisst im Korinther. Oder Petrus. Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Silber oder Gold erkauft worden seid. Ich rede von dir. Für dich ist ein Brutpreis gezahlt worden. Vom Vater im Himmel. Ja. Damit ihr wisst, dass ihr nicht mit dem vergänglichen Silber oder Gold erkauft worden seid, von eurem nichtigen Wandel der Väterweise, sondern mit dem teuren Blut Christi eines unschuldigen und unbefleckten Lammes, der Preis, den der Vater für seine Brut zahlt, ist nichts anderes als das Leben von seinem Sohn. Das Blut von Jesus Christus. Bis jetzt haben wir gelernt, die Brut von Jesus ist ausgewählt vom Vater. Es ist erkauft mit dem teuren Blut von Jesus. Dann hat es eine Verlobung gegeben. Verlobung war ein Fest, eine Zeremonie. Und an dieser Verlobung ist der Ehevertrag geschlossen worden. Der Brutpreis, eben wie gesagt, ist festgelegt worden, mit Gift. Auch die Brut hat auch etwas in die Ehe hineingebracht, ist festgelegt worden. Und es hat ein Bundesdokument gegeben. Es ist ein Bund. Bräutigam und Braut haben nachher nicht mehr sich selber gehört, sondern sie haben ihr Leben abgelegt für ein gemeinsames neues Leben miteinander. Das ist die Natur eines Bund. In einen Bund tust du rein sterben. Wenn du nicht stirbst, kannst du nicht Teil eines Bund sein. Und Jesus hat ja den ersten Schritt gemacht vom Bund und hat sein Leben gegeben. Und er erwartet ja auch von uns, dass wir ihnen sterben. Halleluja. Das ist der Bund. Es hat aber bei dieser Verlobung auch Zustimmung von der Brut gebraucht. Und in einer Quelle habe ich gelesen, und das finde ich sehr cool, dass der Bräutigam sich nicht so sicher fühlen konnte. Es war also nicht das patriarchische System, das man vielleicht unterschiebt, wo der Mann alles befohlen hat. Alles, was Gott angeordnet hat, zwischen Mann und Frau, Ordnung von Mann und Frau. Alles basiert auf Schutz und Freisetzung, damit Leben freigesetzt wird. Nicht, damit jemand unterdrückt wird. Ist euch das klar, Männer? Nicht du bist der Mann im Haus und entscheidest und hast das letzte Wort. Und jeder muss hören, weil du bist ja der Mann. Gar nicht. Weil du der Mann bist, lösest du Leben aus in deiner Familie. Und der Heilige Geist darf zu allen reden. Und es kann schon sein, dass du vielleicht einmal den Stich entscheidest oder das oder dieses. Aber es ist nicht etwas Knurzen, Gemurkst. Sondern es ist etwas im Heiligen Geist, in der Kraft, es ist Power. Und so war es auch da gewesen. Am Verlobungsfest hat es einen Kelch gegeben. Und da bitte ich jetzt schon mal, dass man mir das Wasser in Wein verwandelt. Ich werde jetzt ausnahmsweise mit Wein weiterfahren. Ja. Yeah. Ich würde auch nicht merken, wenn es traubensaft ist, aber ich nehme jetzt Wein. Beides ist eigentlich empfehlbar. Ja. Danke. An dem Hochzeitsfest hat das Brutpaar oder das Verlobungspaar einen Kelch genommen. Der Bräutigam hat einen Kelch genommen und hat einen Schluck aus dem Kelch getrunken. Wer sagt das? Du kennst den zweiten Kelch noch nicht. Und er hat als Zweites nachher seiner Frau, das wäre jetzt Anita, wo ist Anita? Das ist eben der Hammer. Sie ist auch keine Weintrinkerin. Könnt ihr uns nachher von der Bühne tragen? Schau, du darfst gerade auf diese Seite. Okay. Danke. Halleluja, Anita. Das ist der Bund. Der erste Bund, der erste Kelch. Bei der Verlobung hat der Bräutigam einen Schluck genommen und hat ihn voller Zuversicht seiner Frau gegeben, zukünftig. Und was hat sie gemacht? Wow! Jetzt ist es besiegelt. Es ist besiegelt. Und in dem Moment hat es auch Geschenke gegeben für die Braut. Man hat nämlich jetzt müssen den Vertrag untermauern und man hat ein Pfand gegeben. Meistens in der Form von einem Ring. Von einem Siegelring. Und im Neuen Testament lesen wir auch von einem Pfand. Was ist der Pfand? Oh ja. Gott ist aber, der uns festmacht, samt euch in Christus und uns gesalbt hat und versiegelt und in unserem Herzen das Unterpfand, den Heiligen Geist gegeben hat. Das ist Bestätigung. Und jetzt klingelt es natürlich. Das ist das Abendmahl. Das ist der erste Kelch. Bringst du mir noch?
Ja, dass du dich nicht betrinken musst.
Das ist sehr lieb. Aber das habe ich. Das ist sehr lieb. Das habe ich natürlich nicht vor. Thank you, sehr lieb. Wo bin ich? Das ist das Abendmahl. Halleluja. Siegel. Und der Heilige Geist ist der Beweis und das Unterpfand, wo der Vater im Himmel seiner Brut gibt, die er dir gegeben hat. Und die Brut hat sich zu dem Zeitpunkt im Verlobungsfest oder anschliessend aufgemacht und hat ein Wasserbad genommen. Hat sich gereinigt und vorbereitet und es markiert bei der Brut den Wechsel vom alten Leben ins neue Leben. Taufe ist ein Symbol, das immer wieder vorkommt, das schon da war. Das sehen wir auch von Johannes der Täufer, wo Jesus Christus neu und klar und deutlich bezeugt hat, um was es wirklich geht. Und auch da haben wir das Symbol vom Alten ins Neue. Und die Brut hat sich gewaschen und vorbereitet. Und dann ist etwas Schlimmes passiert. Bei diesem wunderschönen Fest, nachdem das fertig war, hat der Bräutigam sich verabschiedet. Dann ist er gegangen. Und die Brut ist in ihrem Vaterhaus geblieben. Und was hat der Bräutigam gemacht in dieser Zeit? Wer weiß das? Yes, er hat ein Hochzeitszimmer vorbereiten. Sogenannte Jadar. Und das hat bis 12 Monate brauchen. Und er hat das ganze Haus ausgerichtet auf den Moment, wo er seine Brut endlich heimholen kann und ein neues Leben mit seiner lieben Frau anfangen. Und was hat die Brut in dieser Zeit gemacht? Sie hat sich vorbereitet. Sie hat sich geschickt gemacht in allen Dingen, Sprüche 31. Wie man kann ein Haus führen, wie man kann einen Haushalt führen, wie man kann eine Mutter sein. Sie hat die letzten Tipps und Tricks noch reingezogen von allen Verwandten. Und dann hat sie Sehnsucht gehabt, endlich von ihrem Ehemann, zukünftigem Ehemann abgeholt werden. Und was sagt Jesus zu uns? Wo ist er jetzt momentan? Genau. Ich gehe hin, euch die Wohnung zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen. Auf das auch ihr seid, wo ich bin. Jetzt wissen wir auch, in welcher Zeit dass wir aktuell sind. Als Brut, als Lieb Christi. Wir sind verlobt. Wir sind versprochen. Wir sind gekauft. Der Brutpreis ist gezahlt. Das Unterpfand ist da. Der Heilige Geist ist da. Der Bräutigam ist gegangen. Bereitet eine Ewigkeit vor. Oh ja, oh, jetzt bin ich auch Hochzeitsfan. Bist du auch Hochzeitsfan? Und jetzt ist die Liebe da. Und wenn die Liebe von zwei Verlobten, die in Reinheit sich verlobt haben und in Reinheit in dieser Verlobung sind und das verzehrende Feuer auf ihnen ist, auf dem Moment das Verlangen, wo sie werden zusammenkommen, sie werden ein Fleisch werden, sie werden ein neuer Mensch werden zusammen. Die Liebe ist so kostbar. Jetzt verstehen das auch, warum wir. Und in dem Zusammenhang will ich es gar nicht aussprechen, warum wir glauben, dass wir auch in dem Sex warten sollten, den Moment, wo der Mann seine Braut heimholt. Einverstanden? Du verstehst es. Wenn du das vorweg nimmst und miteinander schlafst, dann nachher wird bei dir ein Feuer im falschen Moment gestillt. Und du machst so viel kaputt. Weil du kannst nicht in dieser Leidenschaft unterwegs sein, wo Jesus für dich vorbereitet hat. Junge Paar, alte Paar. Oh, wir haben sogar ein Bekenntnis gehabt vor 2-3 Wochen. Es hat mich so berührt. Versteht ihr? Wenn wir über Reinheit leben, reden, ist es nie, du musst rein, weil bla bla bla. Und du darfst nicht oder du darfst. Verstehst du es im Geist? Es sind Prinzipien vom Herrn. Wo, wenn du sie befolgst, wirst du leben. Der Jakobus hat das perfekte Gesetz vom Leben. Das perfekte Gesetz vom Leben. Habe ich so ins Herz legen? Verbreitet das. Anyway, sind wir verlobt? Sind wir verliebt? Sind wir brennend im Herz? Der Eros ist nicht gestillt. Der kocht. Der wird aber nicht abgeholt. Sondern er wird transformiert in Philo, Freundschaftsliebe, Agape, geistliche Liebe. Und das Brutpaar in unseren Tagen wächst in Agape und Philo. Halleluja. Und wir sind verliebt in Jesus. Wir haben die Sehnsucht nach dem Bräutigam. Und dann kommt die Zeit der Heimführung. Sogenannte Chuppa. Und da haben wir ein Beispiel, ein bekanntes Gleichnis, Matthäus 25, die 10 Jungfrauen. Kennt ihr das? Dort ist es darum gegangen, dass sie ihre Öllampe gefüllt haben, weil die Jungfrau, die Brut, hat nicht gewusst, wann der Bräutigam kommt. Er hat sie überrascht. Jesus sagt, ich komme zurück wie ein Dieb in der Nacht. Oh ja, wir haben ein bisschen überzogen, aber das ist gut, Kind, komm mit rein. Jesus hat seine Brut überrascht wie ein Dieb in der Nacht. Sind sie bei mir im Geist? Wichtig. Und es war tatsächlich so, dass oft der Bräutigam in der Nacht losgezogen ist. Mit Schofar. Haben wir da noch Schofar? Yes, Bro, gib mir mal meinen Schofar. Halleluja. Mitten in der Nacht. Okay. Und die haben das natürlich noch etwas anders geblasen. Aber das ist powerful gekommen. Und die ganze Mannschaft, der Bräutigam mit seinen Freunden, zieht zum Haus der Brut. Wow! Mitten in der Nacht. Und darum ist es so wichtig, dass die Brut genug Licht hat. Wäre ja blöd gewesen, wenn dann genau ihre Lampe nicht mehr brennt hätte, wenn er kommt. Aber sie hat brennt, sie hat gelodert und sie sind ins Hochzeitsfest hineingegangen. Und sie sind vermählt worden und sie haben 7 Tage lang zusammen gefeiert. Und ihr wisst auch, warum jetzt das Schofar so wichtig ist. Weil wenn Jesus zurückkommt, dann ist das Posaunenfest. Und dann werden die Schofar ertönen. Und dann ist die Heimholung und der Jesus kommt zurück und holt seine Brut zu sich. Und dann ist das grosse Hochzeitslamm, das grosse Hochzeitsmahl. Und damals war es noch ein bisschen so, ist auch noch ein bisschen speziell. Der Mann ist dann nachher mit der Frau ins Zimmer gegangen. Und wo sind seine Freunde gewesen? Sind sie sich betrinken in dieser Zeit oder haben sie Apéro-Buffet plündert? Nein! Sie sind vor der Tür gestanden geblieben, stehen geblieben, wo die beiden drin waren. Und irgendwann ist der Bräutigam rausgekommen und hat gesagt, wir haben die Ehe vollzogen! Huhu! Jemand schüttelt den Kopf. Glory! Probiert es aus! Holen wir uns das wieder zurück! Und dann haben sie gefeiert. Und wisst ihr, wer war alles eingeladen am Hochzeitsfest? Das ganze Dorf, alle Verwandte, alle zusammen. Und es ist gefeiert worden und es war ein Freudenfest gewesen. Und das Hochzeitspaar hat eine zweite Kelch getrunken. Anita? Wie soll man nie allein trinken, sonst ist man ein Alki. Das ist ein sicheres Zeichen. Yeah. Meine geliebte Frau. Yes. Das ist in kurzen Worten der Ablauf von einem jüdischen Fest. Von einem jüdischen Hochzeitsfest. Und jetzt ist dir klar, warum Jesus gesagt hat, schau, jetzt ist nicht Zeit zum Fasten. Jetzt ist etwas anderes dran. Und der neue Wein soll in neue Schläuche hineinkommen. Mich berührt das so, dass ich erkauft bin, dass der Preis zahlt ist und dass ich jetzt verlobt bin mit meinem lieben Herr Jesus. Und ja, ich habe ihn nicht bei mir lieblich. Der Bräutigam ist gegangen. Die Jünger haben Jesus bei sich gehabt. Aber wir haben den Heiligen Geist, wir haben es unterpfand. Und ich habe Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist, mit Jesus selber. Und er ist bei mir. Aber es wird dann vollendet, wenn Jesus zurückkommt und uns alle zu sich holt. Halleluja. Glory, glory, glory. Ja, das ist eigentlich eine Einleitung, für was ich jetzt eigentlich gerne will sagen. Schlussendlich, ich tue es aber nicht überstrapazieren, weil es wird nächste Woche, respektive 3 Wochen weitergehen. Letztendlich, die Botschaft an uns ist, machen wir keine Vermischung von Altem und Neuem. Ich habe 2 Bibelstellen, die das total zum Ausdruck bringen. Die eine ist Hesekiel 36. Und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Neue Wein in neue Schläuche. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Alter Schluch wird ersetzt durch neuen Schluch. Ich will meinen Geist in euer Inneres legen und werde bewirken, neue Wein in neuem Schluch, dass ihr meine Satzungen wandelt und meine Rechtsbestimmungen befolgt und tut. Neue Wein in neuem Schluch. Gehorsam ist einfach. Liebe ist einfach. Das Reich Gottes fließt. Geist Gottes ist da. Kommst das Bild über. Das ist Reich Gottes. Für das ist Jesus gekommen. Für das ist die Brut gedacht. Johannes hat es so gesagt, denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben. Die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Das ist der neue Wein, der jetzt angeboten wird. Und wie gesagt, wir werden das heute nicht ausschöpfen, aber ich möchte gleich, dass wir jetzt das ganz nahe, dass du das ganz nahe an dein Herz anlässt. Weil das Wort Gottes fordert uns auch immer auf, uns zu prüfen. Die Aussage führt mich mega in die Prüfung rein. Für mich persönlich, wie gesagt, für die Leitung vom Netzwerk, aber auch für uns alle. Und es gibt so alte, neue Perlen. Zum Beispiel gibt es Gnade und Gesetz. Gnade, neuer Schluch, alter Schluch. Neue Wein, alte Wein. Oder es gibt Freiheit und Gefangenschaft. Also Sünde. Oder es gibt Geist oder Fleisch. Es gibt lebendige Werk und es gibt tote Werk. Was kommt der neuen Sinn? Nein, das stimmt nicht. Trauer ist auch biblisch. Freude ist richtig, aber was ist der Gegenpart? Ist nicht Trauer. Wir dürfen traurig sein, im Gegenteil, wir sollen sogar traurig sein. Tod, Freude ist richtig. Was ist heute weit verbreitet? Depression. Okay? Weil Trauer, habe ich auch schon darüber geredet und gelernt, ist ein göttliches Prinzip. Wenn du aber Trauer nicht lebst, kannst du dann noch depressiv werden dazu. Und Depression bedeutet, du bist unterdrückt von wirklich, ja. Sehr gut. Was gibt es sonst noch für Perlen? Wahrheit. Wahrheit. Sie können einfach reinrufen. Yeah. Demut. Bleiben wir in Ordnung. Stolz. Leben und Tod. Tod. Yes. Freiheit, Gefangenschaft, Gehorsam. Wow. Lalalala. Hammer, Hammer, Hammer. Es gibt, ich habe noch ein paar andere genommen. Es gibt alte Mensch, neue Mensch, ist klar, oder? Das wiederholt sich. Es gibt Organisation, oder besser gesagt, Organismus. Gegen Organisation. Steht das auch nicht in der Bibel, aber es ist das Bild vom Leib. Gemeinde ist ein Organismus, der lebt. Jedes Glied hat etwas beizutragen versus eine Organisation, die läuft. Diesbezüglich Teil sein, Teil sein, und was könnte das andere sein? Zuschauer sein. Oder sogar ausgeschlossen. Will ich da auch reinnehmen? Es gibt Religion und es gibt Beziehung. Da gibt es Religion. Es gibt Kreativ und Konsument, würde ich auch hier reinnehmen. Teil sie oder Zuschauer sein. Ihr seht, das Alte und das Neue lässt sich so ausbreiten. Und eben, die Zeit fehlt jetzt ein bisschen, auch zum geschichtlichen Beispiel reinführen. Aber Kiel war ein Meister drin, immer eine Vermischung zu machen. Und Altes mit Neuem zu vermischen. Und das funktioniert nicht, Leute. Und es ist Zeit, wo Jesus seine neue Wein will ausgüssen in uns hinein. Und es ist Zeit, dass wir das Neue wählen. Und dass wir uns vom Alten verabschieden. Amen. Das hat mega Kraft. Wo stehst du in der Gefahr, Altes und Neues zu vermischen? Wo stehst du persönlich in der Gefahr? Oder wo hast du es tatsächlich vermischt? Und da gilt es jetzt, Buße zu tun und umkehren. Radikale Umkehr. Weil du bist verlobt. Jesus, dein Bräutigam, ist jetzt alles am Vorbereiten. Und du bist dich am Vorbereiten. Jetzt ist nicht Zeit für den Kompromiss. Jetzt ist Zeit für die Hingabe. Amen. Darum ist es so wichtig, dass du den Kontext kennst. Dass du motiviert bist, alles zu geben. Dass du weißt, alle Augen sind auf dich gerichtet. Der Bräutigam denkt jeden Tag und an dich Tag und Nacht. Und so auch du denkst an deinen Verlobten, an deine Verlobte, deine Braut, Jesus. Eine Sache möchte ich jetzt hier reinspielen und für das würde ich sehr gerne Daniel an Stage bitten. Jetzt mal schauen, die einen Mikrofone, ob die noch laufen. Yes. Wir haben nämlich auch im Leitungsteam haben wir immer wieder das bewegt, alte Wein, neue Wein, alte Wein, neuer Schlauch, alter Schlauch. Komm ein bisschen näher, Daniel. I don't bite.
Das, was geht.
Ja, gehen beide, super. Ich brauche keins. Daniel, du hast dann das Wort Ownership hineingegeben. Das ist eben auch gesagt worden im Briefing, der Unterschied zwischen einem Hirten und einem Mietling. Aber du hast es aus der Businesswelt hineingebracht. Und das hat mich extrem berührt. Kannst du uns das nochmal sagen, was du hineingegeben hast?
Mhm. Ich habe bis vor 4 Jahren ja in einem Grossbetrieb gearbeitet. Und dort hat es so ein Wort gegeben, oder das haben sie gerne so immer wieder so an Mitarbeiter-Events, oder das haben sie reingegeben, und das hat geheissen Ownership Culture. Das heisst eigentlich, eine Kultur, wo jeder Mitarbeiter so lebt, wie wenn die Firma ihm würde gehören. Und das war ein riesen Betrieb gewesen. Das war wirklich ein internationales grosses Unternehmen gewesen. Und für mich ist das dort gar nicht fassbar gewesen. So, ja, soll ich jetzt da, ich arbeite irgendwo in der Administration, wie soll ich das jetzt umsetzen? Ich weiss, der CEO hockt irgendwie ein Büro nebendran, aber was kann ich als Mitarbeiterin effektiv beitragen, als wäre das grosse Unternehmen mir? Das habe ich irgendwie nicht verstanden. Und es ist einfach so einmal an mir abprallt. Und jetzt in dieser Phase, wo wir einfach auch so auf Gott gehört haben, alter Schluch, neuer Schluch, alter Wein, neuer Wein, bin ich irgendwann am Abend im Bett gelegen und mir ist das wieder in den Sinn gekommen. Ownership Culture. Und ich habe mich einfach gefragt, was würde das verändern, wenn, ich habe bei mir angefangen, wenn ich so leben würde, wie wenn City Church meine Kirche ist. Also wenn ich die Leiterin wäre. Und verstehe mich nicht falsch, es geht nicht darum, dass ich jetzt die Leiterin von der City Church oder so, irgendwie, es geht nicht um Bestimmen oder so, sondern es geht eigentlich um den Punkt, wo habe ich in der Vergangenheit Verantwortung nicht aufgenommen, weil ich zum Beispiel gedacht habe, ah, das ist der Annette ihren Job. Ich habe zwar gesehen, da gibt es etwas zu machen, aber da ist der Annette ihren Job. Und ich habe es nicht gemacht, aus dem Grund, weil ich eigentlich den falschen Mindset habe. Weil eigentlich am Ende des Tages sind wir alle im Reich Gottesbau unterwegs. Und es geht nicht darum, um HJ seine Kirche, da nicht ihre Kirche, meine Kirche, sondern wir alle haben Verantwortung. Und genau, ich wünsche mir jetzt eigentlich mega, und ich fange bei mir an, eine Kultur, wo ich im Alltag so laufe, wie wenn es meine Kirche wäre. Und in dem Sinne das Reich von meinem Papi, aber mein Reich, also Gottes Reich, bauen. Und das fängt bei praktischen Sachen an, dass eben ganz einfach gesagt, ich sehe, man muss ein Schächtchen verräumen, das vielleicht nicht in meinem Aufgabengebiet ist, aber das geht weiter bis hin zu geistlichen Themen. Wo kann ich geistliche Verantwortung übernehmen?
Ja. Danke vielmals, Daniel. Mega stark. Das ist jetzt voll in unseren Herzen gelandet, hoffe ich. Und wir werden das auch weiter aufnehmen. Und eine Sache, wie wir ganz einfach Ownership übernehmen können, in das Hineinwachsen, ist natürlich das Gebet. Und da haben wir auch etwas aufs Herz bekommen, dass wir 1. Timotheus 2, Vers 1 bis 4 umsetzen. Und vorher möchte ich noch etwas sagen, genau, das betrifft auch unsere Celebration, unsere Netzwerktreffen, wo wir den Eindruck haben, da dürfen wir noch Schritt machen. Wir sind Sachen am Suchen, am Ausprobieren und kommen auch von uns zu und vor allem sind Beteiligte da. Das ist dann eher da der Punkt. Das wäre dann der Punkt, Teil sein oder ein Zuschauer sein. Aber vielleicht müssen wir auch Sachen anders machen. Weißt, vielleicht müssen wir es auch anders strukturieren, anders sitzen, anders irgendetwas, oder, wo das fördert. Aber die Celebration, die wollen wir erstens, dass alle kommen, die in den Häusern sind, dass das ein fixer Punkt ist. Aber zweitens auch, dass wir so in dem einander dienen und weiter wachsen können. Es ist auf einem guten Weg, aber da ist noch so viel mehr möglich. Aber was wir jetzt auch machen wollen, ist eben das Gebet umsetzen. Der Timotheus, Paulus schreibt an Timotheus, ich ermahne dich jetzt, der war ja Gemeindeleiter, dass man vor allen Dingen, also bevor du überhaupt sonst irgendetwas in die Hand nimmst, bitten, Gebet, Fürbitte und Danksagung darbringen für alle Menschen, für Könige und alle, die in hoher Stellung sind. Denn dies ist gut und angenehm vor Gott, unserem Retter, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und wir sind ja als Netzwerk, auch dieses Jahr, werden wir ganz speziell für die vorbereitet, in Ternt gehen. Und das können wir durch das gemeinsame Gebet unterstützen und fördern. Und darum haben wir jetzt folgende Vorschlag. Wir haben das mit den Leitern vorbesprochen und sie haben uns grünes Licht gegeben im Leitertraining. Und zwar wollen wir immer am Netzwerktreffen ein neues Gebetsthema lancieren. Und das ist für die 3 Wochen Gebet für die Nachfolge. Es hat 3 Unterpunkte. Würdiger Wandel nach Epheser 4,1. Das ist jetzt für die kommende Woche. Dann die nächste Woche ist fruchtbarer Boden sein, Matthäus 3,13. Und die 3. Woche ist Ausdauer und Überwinderkraft, Hebräer 12,1. Und dann sind wir wieder im Netzwerktreffen und haben wahrscheinlich auch Zeugnis. Und dann werden wir das nächste Thema lancieren, wo wir dann im Gebet hören, welches das wird sein. Wir haben verschiedene vorbereitet. Und damit das auch funktioniert, haben wir eben auch die Einwilligung von euren Leitern gebraucht in den Häusern. Die haben gesagt, ja, das wollen wir machen. Und zweitens tun wir das unterstützen, dass wir einerseits hier einen schönen Bilderrahmen aufgehängt haben. Ein grosser Dank am Oski und auch Alex und allen Helfern, die jetzt hier mega in den Kids-Räumen hinten aktiv waren und eben auch den Bilderrahmen gebaut haben. Und da seht ihr genau das Bild. Und zweitens hat es dort auf dem runden Tisch, wäre cool, wenn man das rasch jemand könnte holen, dass ich das rasch anheben kann, hat es genau das gleiche Design. Ja Diego, super. Schau, du kannst mir den Flyer bringen. Ja, den ganzen Tisch wäre auch cool. Ja, bring ihn rasch zu mir, komm. Juhu. Hey, thank you. Danke. Super. Und da ist das in Kleinform für die einen, die das gerne im Kühlschrank oder an Pinnwand oder irgendwo mit anmachen, damit wir wirklich das auch sehen. Und dann wird es alle 3 Wochen gibt's ein neues Design mit neuen Gebetsanliegen. Das ist einfach das, was wir von außen jetzt mal beitragen können. Aber letztendlich braucht es einfach auch eben Ownership. Und was wünschen wir uns? Ich komme in die Sendung rein. Nämlich, dass wir alle in unserer persönlichen Zeit mit dem König 1 Minute, also es ist symbolisch, es darf auch länger sein, 1 Minute uns Zeit nehmen und für das Anliegen beten, und zwar täglich. Und ich weiss, das ist nicht viel verlangt. Aber wir sind nahe bei der Erweckung, wenn wir das wirklich machen. Wahrscheinlich wird die Ausbeute etwa 30% sein, Maximum. Es sei denn, wir geben dem wirklich die Priorität und betrachten uns als Brüder. Als die Brut, die wartet, die verlobt ist, die sich vorbereitet. Die sagt, das ist meine Gemeinde. Das sind meine Leute. Verstehst du das? Kommt das an in deinem Herz? Ja. Es geht nicht um deinen Job, um deine Familie. Um deinen Schnuppen. Auch. Aber trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Jetzt geht es eben darum, dass wir Sachen ablegen. Bundmässig. Und Neues aufnehmen. Und wir haben gedacht, wir würden das eben begrenzte Zeit machen, 2-3 Monate. Und auch Feedback reinholen, funktioniert es. Aber so können wir ganz konkret zusammenwachsen. Und ich werde mich jeden Tag persönlich im Gebet finden, jetzt noch speziell, aber unter diesen Themen, eine gewisse Zeit, wenn ich genau für das bete. Und bitte, mach mit, schliess dich an. Und zweitens, wenn wir das aber auch in den Häusern machen, im Jüngerhaus. Und auch da muss es keine grosse Sache sein, wir können das bei den Proklamation anschliessen, dass der Leiter einfach kurz vielleicht sagt, schau, es geht jetzt um was geht es denn überhaupt? Um würdigen Wandel, oder? Man muss sich das verinnerlichen. Epheser 4. Und dann betet das ganze Haus mit. Und fragt auch im Jüngerhaus, sind ihr dran im Gebet? Vielleicht könnt ihr euch auch erinnern. Es ist nicht viel, aber es soll eine gute Routine werden, dass die ganze Church betet. Und auch wenn ihr am Open Sky zusammenkommt oder irgendwo oder da im Briefing, lasst uns zuerst für das eine Anliegen beten. Das machen wir eine Zeit lang. Wir sagen nicht, wir machen es 12 Monate, sondern wir wollen schauen, ob es sich bewährt. Und das hat mega Power, Leute. Und wir wollen, und somit möchte ich schliessen, wir wollen uns parat machen, um den neuen Wein zu empfangen. Wir wollen uns parat machen, um den neuen Wein zu empfangen.